Ich freue mich, dass so viel Interesse an meinem Vortrag besteht und wir wechseln jetzt quasi von der Theorie in die Praxis. Der Vortrag ist betitelt mit Schneller Surfen im Internet und richtet sich einfach danach zu schauen, welche Möglichkeiten wir haben, um uns etwas sicherer im Netz zu bewegen. Kurz was zu mir, dann was zum Ausgangspunkt, Daten beziehen und messen und natürlich auch noch ein paar Ausblicke zu Zeitfresser. Mein Name ist Frank Hoffmann, das ist meine Open Source Einbindung. Das heißt, ich bin an der Stelle bei den Chemnitzer Linux-Tagen unterwegs gewesen, habe den Brandenburger Linux-Infotag mitorganisiert, sitze seit 2009 im Büro 2.0 und kümmere mich auch um diverse andere Open Source Aktivitäten, wie zum Beispiel Look.Berlin. Das ist eine Community-Plattform für die Linux-User-Groups in Berlin und Brandenburg. Mein Geld muss ich auch irgendwo verdienen. Ich bin Selbstständiger seit über 10 Jahren und kümmere mich einerseits um Druck und Satz und andererseits um Programmierung und Entwicklung. Und als dritten Baustein habe ich den Bereich Schulung. Das, was wir uns jetzt anschauen, ist diese Seite. Wir sind alle an der Stelle im Netz unterwegs. Das heißt, wir haben verschiedene Blickwinkel auf diese ganze Welt, wie bewegen wir uns im Netz. Wir haben einerseits die Serverseite, das heißt, wir haben einen Rechner oder wir haben einen Dienst im Internet, den wir benutzen. Und dann haben wir das Internet als Wolke dazwischen. Und auf der rechten Seite sind wir quasi als Endbenutzer, die mit dem Webbrowser und irgendeinem Gerät auf Inhalte zugreifen. Server und Hosting heißt an der Stelle Webseite bereitstellen, Inhalte bereitstellen. Redakteur, das kann derjenige sein, der diese Inhalte einpflegt. Das heißt, er kümmert sich darum, dass die Inhalte auch tatsächlich verfügbar werden. Und dann haben wir noch die dritte Rolle, das ist der Benutzer, der bezieht die Inhalte der Webseite vom Webbrowser. Der surft im Endeffekt. Die haben ganz unterschiedliche Aufgaben, ganz unterschiedliche Rollen. Und jeder hat die Möglichkeit, daran verschiedene Schrauben zu drehen. Wenn wir uns Server und Hosting anschauen, da haben wir verschiedene Dinge, um das zu beschleunigen. Das kann sein die Hardware, das kann die Netzanbindung sein, also sprich welche Leitung wir an der Stelle haben. Das können die DNS-Einträge sein, aber auch der RAM, den wir dort an Technik zur Verfügung haben. Als nächsten Punkt haben wir die Daten, das heißt die Webseite selbst. Sprich, sind die Daten statisch oder sind sie dynamisch? Ist eine statische Webseite oder werden die Daten dynamisch zusammengebaut? Auch ein Punkt, was quasi bei der Auslieferzeit von der Webseite mit hineinspielt, ist die Netzwerkverbindung, das heißt der Weg zum Webserver selber. Sprich, haben wir eine lange Zeit, haben wir eine dicke Anbindung, haben wir eine dünne Anbindung. Ausgabegerät spielt mit hinein, ist es ein normaler Monitor oder ist es ein Smartphone? Warum spielt das eine Rolle? Je nachdem, wie die Webseite aufgebaut ist, kommt es darauf an, für welches Ausgabegerät der Webbrowser die Daten rendern muss. Wenn die Webseite die Daten für einen Monitor bereitstellt und wir die auf einem Smartphone anschauen, dann müssen die Sachen entsprechend kleiner gerendert werden. Das heißt, da wird Zeit gebraucht. Dann spielt zum Beispiel hinein, welches Encoding ist eingestellt, sprich welcher Zeichensatz. Sowohl der Webserver, der das Ganze ausliefert, als auch das Gerät, mit dem wir das betrachten. Wenn diese beiden Dinge nicht so richtig übereinstimmen, muss halt an irgendeiner Stelle umgerechnet werden. Und das heißt wiederum, es kostet Zeit. Benutzersprache. Benutzersprache ist insofern wichtig, weil eventuell ein anderer Zeichensatz noch geladen werden muss oder weil vielleicht auch eine automatische Übersetzung angestoßen wird. Verwendete Schriften spielen mit hinein. Das ist zum Beispiel die Frage, liefert die Webseite die Schriften mit aus? Oder haben wir in unserem Webbrowser eingestellt, dass es nur bestimmte Schriften gibt, die überhaupt angezeigt werden müssen? Wenn es Schriften sind, die nur lokal benutzt werden, die quasi lokal schon vorliegen, müssen sie vielleicht gar nicht erst bezogen werden und die Darstellung, das heißt der Aufbau der Webseite, geht ein Stückchen schneller. Dann spielen Bilder hinein, aber auch nachgeladene Inhalte, Werbung, also Ads und natürlich auch noch Optimierung, wie zum Beispiel Pipeline. Wenn wir eine Webseite beziehen, passieren mehrere Dinge. Als allererstes wird eine DNS-Verbindungsanfrage ausgelöst. Dann beziehen wir das Dokument als HTML-Datenstrom. Und danach beziehen wir Stück für Stück, oder bezieht der Webbrowser Stück für Stück, alle Inhalte in diesem HTML-Dokument, die da drin referenziert sind. Das können sein Bilder, das können CSS-Formatvorlagen sein, aber auch JavaScript-Dateien oder auch Flash-Inhalte. Bei den Flash-Inhalten kommt zum Beispiel bei Videos zum Einsatz. Da kann zum Beispiel ein Vorschaubild mit drin sein. Wenn diese ganzen Inhalte da sind, dann erfolgt ein Rendering. Rendering der bezogenen Inhalte und die Ausgabe im Browserfenster. An der Stelle kommt es wieder darauf an, wie ist denn der Webbrowser konfiguriert? Ist er konfiguriert, dass er erst alles bezieht, bevor er irgendwas darstellt? Oder hat er vielleicht sogar eine Möglichkeit zu sagen, ich lasse hier ein Stückchen Platz, wenn das Bild komplett da ist, klebe ich das dort genau an diese Stelle hinein. Das kommt also, ist ein bisschen zweischneidig, das ist einerseits vom Webbrowser, wie ist der Webbrowser programmiert, und andererseits, wie ist die Webseite gestaltet, das heißt, sind das jetzt einzelne Inhalte oder ist das meinetwegen ein riesengroßes Bild mit großen Bereichen. Das, was wir machen können, wir können zum Beispiel die Zeit messen, die ein solcher Bezug dauert. Die einzelnen Webbrowser handeln das alle ein bisschen unterschiedlich, aber sie stellen die entsprechenden Werkzeuge dafür bereit. Bei Firefox heißt das Ganze Firebug, bei Opera heißt das Dragonfly und bei Chrome ist das die sogenannte Developer Extension. Wer hat schon mal mit sowas gearbeitet? Wer hat schon mal sowas verwendet? Ja, das sind doch ein paar. Das ist gut. Die sehen im Großen und Ganzen, diese ganzen Werkzeuge, die sehen im Großen und Ganzen bei jedem Browser oder bei jedem Werkzeug gleich aus, in etwa. Ich habe hier eine Darstellung, da habe ich eine Webseite bezogen und da habe ich mir an der Stelle angeschaut, was habe ich denn überhaupt für eine Bezugszeit und wie setzt sich denn diese Bezugszeit überhaupt zusammen. Wir sehen hier an der Stelle, dass wir quasi 153 Millisekunden gebraucht haben, bis diese Webseite von der Anfrage bis zur Verarbeitung der Anfrage überhaupt dargestellt werden konnte. Wir haben also 40 Millisekunden, die wir halt für die Anfrageaufbereitung haben. Dann haben wir entsprechende Header, die gebraucht wurden. Und dann haben wir hier im großen Block, das ist der blaue, wo wir sagen, 103 Millisekunden hat unser System gebraucht, um überhaupt die Antworten abzuwarten, bis alle Daten an der Stelle da waren. So, und bis das Ganze verarbeitet wurde, dauert das natürlich auch noch ein bisschen. Was dann dazu kommt ist, wir müssen an der Stelle die Sachen auch noch verarbeiten, müssen sie aufbauen, wir müssen die Seite noch zusammenbauen. Diese Möglichkeiten haben wir und ich kann die Sachen dann gerne auch noch mal im Detail vorführen. Jetzt kommen wir zu den Dingen, was beeinflusst diese Zeitdauer. Ich habe vorhin gesagt, es hat mit dem HTML und dem Encoding zu tun. Was heißt das? Das HTML ist quasi das, was die Webseite inhaltlich zusammenhält. Was die Darstellung beeinträchtigt, ist zum Beispiel eine falsche Reihenfolge. Eine falsche Reihenfolge, wie diese Inhalte in der Webseite abgelegt sind. Das können aber auch falsche oder auch nicht geschlossene oder vergessene HTML-Tags sein. Das heißt, ich habe irgendwo ein Div angefangen und dann wird das Div halt irgendwo nicht geschlossen oder jemand hat irgendwie ein falsches Tag gesetzt. Das können vergessene Anführungszeichen sein, es können aber auch Browserweichen sein. Wer weiß nicht, was eine Browserweiche ist? Aha. Eine Browserweiche hat folgenden Hintergrund. Die Webseite muss ungefähr wissen, womit sie, sage ich mal, angesurft wird. Also sprich, welchen Webbrowser ich verwende, um eine Webseite darzustellen. Und jeder Webbrowser verhält sich ein kleines bisschen anders. Und deswegen ist so eine Weiche quasi wie so eine Sache, die Anfrage kommt rein, der Webbrowser schickt mit seinem Namen mit, also welcher Webbrowser er tatsächlich ist. Und die Webseite reagiert dann auf die Eigenheiten des jeweiligen Webbrowsers und schickt eine Antwort zurück, die quasi genau zu dem Webbrowser passt. Sowas kommt zum Beispiel bei diversen Vergleichsportalen zum Einsatz. Das habe ich gesehen. Und da wird zum Beispiel ausgewertet, ob man mit einem Firefox kommt oder ob man jetzt zum Beispiel mit einem Apple-Browser, mit einem Safari kommt. Und zwar haben die das folgendermaßen gemacht. Die haben einfach gesagt, wenn ihr mit einem Safari-Browser kommt, machen wir die Preise 10% höher. Weil rein statistisch gesehen davon auszugehen ist, dass die Leute, die mit einem Safari-Browser kommen, mehr Geld haben. Das heißt, um das jeweils darzustellen und das jeweils auszurechnen, ist Rechenzeit notwendig. Das heißt, es dauert alles ein bisschen länger, bis die Inhalte zusammengebaut worden sind und bis die Inhalte ermittelt worden sind. Dann kommen wir nochmal zum Encoding. Das Encoding ist im Endeffekt die Sprache, die der Webbrowser benutzt, um die bezogenen Daten darzustellen, um das einfach im Webbrowser richtig anzuzeigen. Einerseits ist es wichtig, das im HTML-Header zu deklarieren. Das heißt, wenn ich jetzt wenn ich eine Webseite nehme und die im ISO 88951 verwende oder im ISO 88951 verwende, dann ist das gut und schön. Wenn meine Webseite, wenn mein Webbrowser aber die Daten als UTF-8 sendet, muss das entsprechend umgerechnet werden. Das heißt, das kostet entsprechend Zeit. Dann kommt es auch noch darauf an, was für ein Datenformat ist da an der Stelle noch benutzt. Und das macht die ganze Sache auch noch ein Stückchen langsamer. Das heißt, diese Umrechnungszeit zwischen dem Encoding, was gesendet wird und was ich anzeige, braucht viel Zeit. Empfehlung an der Stelle, wenn ich eine Webseite aufsetze, das in UTF-8 zu tun. Kann man herausbekommen und kann an der Stelle halt seine Webseite auch entsprechend testen. Dann gibt es sogenannte externe Elemente. Externe Elemente sind sogenannte CSS-Formatvorlagen, Werbung und Banner, aber auch sogenannte Gastbeiträge. Formatvorlagen sind die Gestaltungselemente, die das Design einer Webseite ausmachen. Wenn ich das in viele kleine Dateien zerlege und auf meinem Webserver hinterlege, dann heißt das, der Webbrowser muss für jedes einzelne referenzierte CSS-Dokument eine einzelne Anfrage schicken und kriegt jedes einzelne Element zurück. Das dauert ziemlich lange. Der muss das einerseits anfragen, der muss das holen und der muss das an der Stelle auch wieder separat zusammenbauen. Das kostet Zeit. Besser ist es an der Stelle, das alles in ein einziges CSS-Dokument zusammenzupacken. Damit wird nur eine Anfrage rübergeschickt und es wird ein großes Dokument geholt. Die Frage, die hier steht, ist auch wichtig. Und zwar, welche CSS-Vorlagen werden denn tatsächlich genutzt? Ich habe mehrere Webseiten gesehen, wo ich gemerkt habe, okay, wir haben vielleicht 15 Kilobyte an CSS-Daten, also was sozusagen die Webseite schickt, und davon werden nur 30% verwendet. Das heißt aber auch, dass 70% ungenutzte Daten einfach über die Leitung gehen. Das kostet Zeit. Das heißt, an der Stelle habe ich eine Möglichkeit, als Redakteur mein CSS so weit zu verringern, dass möglichst wenig über die Leitung geht. Oder nur das, was tatsächlich gebraucht wird. Werbung und Banner. Werbung und Banner beinhalten ca. 70% der Daten, die von der Webseite über die Leitung gehen. Das ist ziemlich viel. Einige Leute leben davon. Einige Leute glauben, dass das gut ist, dass man so viel Werbung sieht. Ich habe beim Testen herausgefunden, es gibt diverse Adblocker, es gibt diverse Programme, zum Beispiel Adblock Plus, und damit kann ich die Werbung wegoptimieren. Das heißt, diese Werbung wird nicht mehr dargestellt. Beim Ausprobieren habe ich dann auch gesehen, ja, okay, wenn ich den Adblocker mal ausschalte, die Webseite sieht ja ganz anders aus. Da ist die Webseite voll mit Werbung und das lenkt mich an der Stelle halt total ab. Und deswegen habe ich seit längerem sowas im Einsatz, das heißt eben Adblock Plus und diverse andere. Gastbeiträge deaktivieren. Klingt total toll, wenn die Webseite inhaltlich genau auf uns zugeschnitten ist. Was heißt denn das? Das heißt im Wesentlichen, dass irgendwo ein Cookie gesetzt ist oder der Webbrowser über uns, sage ich mal, Daten gesammelt hat und die Inhalte, die wir von der Webseite beziehen, quasi so angepasst sind, dass sie auf uns passen, dass sie für uns gedacht sind. Das können Inhalte von Flickr sein, das können Twitter-Inhalte sein, irgendwelche Bloginhalte, die speziell angepasst sind, aber auch Facebook-Einträge oder auch Google-Anzeigen. Wenn ich diese Dinge ausschalte, wenn ich diese Dinge ignoriere, heißt das, die Daten müssen nicht mehr übertragen werden und ich sehe das einfach nicht mehr. Was sind weitere externe Elemente? Viele Browser machen so etwas, die haben Vorausschau, die machen ein vorausschauendes Laden von Inhalten. Was ist das? Das ist das Laden von Inhalten im Hintergrund. Die Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Die Idee ist, wenn ich eine Webseite ansurfe, dann werden meinetwegen irgendwelche, wenn ich meinetwegen eine Zeitungsseite ansurfe, werden irgendwelche Vorschau- oder Angriffstexte geladen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Benutzer einen dieser Texte dann aufrufe und einen dieser Beiträge lese, ist relativ groß. Aber das heißt, dass viele Informationen bereits geladen werden und ich an der Stelle halt schon mal Informationen bekomme, die ich vielleicht nie angucken werde, weil überhaupt nicht so richtig klar ist, welche dieser Beiträge ich vielleicht später überhaupt lesen werde. Fakt ist, dass die Vorbereitung dieser Darstellung aber Zeit kostet und dass die Daten halt eben übertragen werden müssen. Es belegt mehr Bandbreite, es erzeugt mehr Netzwerklast und es erzeugt noch etwas. Es erzeugt Einträge im Browser-Cache zu Webseiten, die sie nie im Leben besucht haben. Das heißt also, wenn irgendjemand mal diesen Browser-Cache auswertet, würde an der Stelle halt auch feststellen, dass sie auf einer ganzen Menge Webseiten waren, wo sie tatsächlich nie gewesen sind. Wie kann man das machen? Ich habe das hier mal an der Stelle im Firefox dargestellt. Es gibt hier diverse Einstellungen. Diese diversen Einstellungen sind nicht über die Menüleiste zugänglich. Ich habe das deswegen rausgefunden, weil ich eine ganze Weile gesucht habe. Das heißt, man gibt hier eine spezielle URL ein, die da heißt about.config und sucht nach dem Schlüsselwort fetch. Dann gibt man hier unten in diesem Set ein, man sucht nach dem Eintrag network prefetch next. Das regelt genau diese Einstellung. Und dann kann ich sagen, use a set of false. Wenn ich das auf false setze, wird das Holen, das vorbereitende Holen dieser Inhalte deaktiviert. Und damit lädt quasi die Seite ein bisschen schneller und alle anderen Dinge, die quasi im Hintergrund normalerweise mit geladen werden, das unterbleibt. Ich habe also weniger Traffic. Vielleicht werden jetzt einige sagen, naja, weniger Traffic, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Wenn ich mit einem mobilen Gerät unterwegs bin, wo quasi jedes Byte abgerechnet wird, dann ist das schon interessant, ob da irgendwie nur 10 Kilobyte über die Leitung gehen oder 300. Dann gibt es noch weitere Sachen, die man hinzuschalten kann. Ich habe hier eingeschaltet, welche Bilder werden angezeigt und welche Bilder werden nicht angezeigt. Manchmal möchte ich einfach nur Informationen haben über den Text. Ich möchte nur den Text lesen. Im Firefox habe ich die Möglichkeit, die Darstellung von Bildern generell abzuschalten. Ich kann sie aber auch pro Webseite abschalten. Oder ich kann ein Plugin verwenden, das heißt Just Disable Stuff. Und das erzeugt an der Stelle zwei Einträge, dass zwei Dinge mich deaktivieren lässt. Einerseits, wenn ich sage Just Disable Images, werden sofort alle Bilder über die Darstellung aller Bilder abgeschaltet. Genau das gleiche gibt es aber auch mit Just Disable JavaScript. Und damit werden quasi einfach nur die Textinformationen übertragen, aber die Inhalte oder quasi das Bild oder das JavaScript wird nicht mehr ausgeführt und der Inhalt meiner Seite ist an der Stelle schneller da. Im Opera gibt es das auch. Da gibt es auch so eine Einstellung, die da heißt Bilder zeigen, Bilder keine Bilder nehmen oder aber die Bilder aus dem Cache benutzen. Jetzt kommen wir nochmal zu Sprache und Fonts. Ich habe mit einem Kollegen darüber gesprochen, der hat eine Zeit lang an der Börse gearbeitet. Und er hat gesagt, es ist durchaus hilfreich, die Sprache auszuwählen, mit der Sie am schnellsten die Inhalte erfassen können. Warum? Wenn Sie 3 Sekunden schneller sind, also wenn Sie eine Sprache auswählen, wo Sie die Inhalte besser und schneller erfassen können, dann können Sie schneller reagieren. Dann können Sie die Inhalte besser lesen und sind schneller fertig. Das heißt, eine Sprache auswählen, mit der Sie effizienter sind. Ist nicht immer ganz so einfach, geht auch nicht an jeder Stelle, aber kann helfen. Zum Beispiel gibt es einen Unterschied zwischen dem deutschen Inhalt und dem englischen Inhalt. Das ist, glaube ich, ein Unterschied von ungefähr 30% drin. Das heißt, wenn Sie es auf Englisch, wenn Sie quasi englische Lokalisierung einschalten, kriegen Sie die englischen Inhalte und haben 30% weniger Inhalte zu übertragen und sind schneller beim Lesen. Wenn Ihnen Englisch schwerfällt, kostet das natürlich auch wieder Zeit, das im Kopf zu verarbeiten. Festlegung eines Standardfalls. Habe ich an der Stelle vorhin schon angesprochen. Das gilt sowohl für serifenbehaftete und serifenlose Schriften. Wenn ich eine Schrift verwende, die auf meinem System installiert ist, und wenn ich nur diese Schrift verwende, heißt das, über meine Netzwerkleitung müssen keine weiteren Schriften nachgeladen werden. Es gibt viele Webseiten, die so eingestellt sind, dass eine bestimmte Schrift mitgeschickt wird. Wenn ich das abschalte, heißt das, diese Sachen müssen nicht übertragen werden. Es wird eine bestimmte Schriftart genommen, die schon lokal da ist. Und das Lesen einer Schrift, die lokal verfügbar ist und das Anzeigen geht viel schneller, als wenn ich das irgendwo erst über die Leitung schicken muss. Nächster Punkt heißt Pipelining. Pipelining ist der parallele Datentransfer über die gleiche Netzwerkverbindung. Das wird eingeführt und ist eingeführt worden bei verschiedenen Webbrowsern. Und die Idee dahinter ist, mehrere Daten gleichzeitig also mehrere Verbindungen pro Zugriff aufzumachen und sozusagen Daten parallel zu übertragen. Ist an vielen Stellen, sage ich mal, noch nicht ganz ausgereift. Bei Firefox bzw. Eiswiesel kann ich es einschalten. Bei Opera ist es per Voreinstellung aktiv. Ich kann es also, muss es also aktiv ausschalten. Und bei Chrome ist es ebenfalls so, dass es nicht eingeschaltet ist. Ich muss es aktiv einschalten. Kommt eben genau dann zum Tragen, wenn ich eine etwas dickere Leitung habe. Das heißt, die Inhalte werden schneller oder parallel übertragen und die Inhalte sind einfach schneller da. Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt, der da heißt Tracking und Spyware. Tracking und Spyware sind, sage ich mal, Beobachtungstools. Das sind kleine Programme, kleine Sachen, die einfach genutzt werden, um uns als Benutzer in gewisser Weise auszuspionieren. Das sind auch Werkzeuge, die verkauft werden, um uns sozusagen zu analysieren oder um dem Webseitenbetreiber eine Information darüber zu liefern, wer besucht die Webseite. Das heißt zum Beispiel, wer besucht die Webseite mehrfach und von welcher URL kommen die Besucher. Es gibt eine Reihe von nützlichen Plugins, um das an der Stelle auszuschalten oder zumindest zu unterbinden. Eines ist zum Beispiel Just Disable Stuff, das habe ich schon genannt. AdBlock Plus habe ich genannt, damit werden diverse dynamische Inhalte ausgefiltert. Oder auch Ghostery. Ghostery gibt es als Firefox-Plugin. Und das macht an der Stelle Folgendes. Das prüft, welche einzelnen Plugins werden von der Webseite angeboten. Dann kann ich zeigt es mir an der Stelle an, welche werden überhaupt übermittelt. Und dann kann ich sie einerseits dynamisch ausschalten und andererseits kann ich auch sehen, wer guckt denn besonders häufig auf mich. Das hier habe ich ausgewählt, weil ich beim Recherchieren und Ausprobieren total überrascht war. Das ist halt eine Tageszeitung, die ich sehr viel online lese. Und die meisten Tageszeitungen, die meisten Webseiten haben vielleicht 3, 4 oder 5 solcher Plugins laufen. Und bei dem hatte ich dann so Werte, die lagen so zwischen 12 und 25. Und da war ich dann schon irgendwie ein bisschen sauer, weil ich dann gesagt habe, also wenn hier 25 Tracker laufen, die einfach nur gucken, was ich auf der Webseite mache, dann ist das vielleicht keine so gute Idee, sich das immer wieder anzutun. Wenn man das in der Webbranche sieht, Das würde ich gerne kurz zeigen. Dann sieht das folgendermaßen aus. Ich gehe jetzt mal hier auf die Seite. Es dauert einen Moment, bis das geladen ist. Dann sieht man hier oben so ein kleines Ghostery. Ja, man sieht es nicht, ich schiebe das ein bisschen zur Seite. Sieht man es jetzt? Jetzt sieht man es. Das heißt, hier oben ist so ein kleines Ghostery und das zeigt mir dann eben an, welche Tracker da überhaupt da sind. Ich sehe hier auch an der Stelle, welche es gefunden hat und ich kann die auch entsprechend ein- oder ausschalten, ob dieser Tracker genutzt werden soll oder nicht. Stück für Stück kann ich das machen. Ich finde sowas sehr, sehr clever, dass es sowas überhaupt gibt. Und ich finde es absolut ärgerlich, dass das mit uns gemacht wird. Deswegen würde ich jedem an der Stelle empfehlen, doch mal die Seiten anzuschauen, die er sozusagen regelmäßig ansurft und auch mal nachzugucken, welche Tracker und welche Varianten genutzt werden. So, an der Stelle bin ich am Ende vom Vortrag, stehe gern noch für Fragen zur Verfügung und bin ganz offen für Anregungen, Kritik und Verbesserungen. Vielen Dank.